Die beiden zogen Mitte der 40er Jahre nach Los Angeles, dem großen Abwanderungstrend nach Westen folgend. Die schwarze Bevölkerung wuchs explosionsartig und zur Geschäftigkeit der Nachkriegsjahre dazu passend spielte man eine Musik, die alle Voraussetzungen für große Verbreitung und Einflussnahme bot. Pete Johnson, der Pianist, wurde 1904 in Kansas geboren. Von den Klavierspielern, die den Independence Club der Stadt frequentierten, lernte Pete das Spiel der linken Hand mit den rollenden Bässen, die für den Boogie-Woogie typisch sind. Obwohl er sicher nicht der Initiator des Boogie ist, denn rollende Bässe gab es schon bei James P. Johnson, einem Harlem-Pianisten, auf dessen Platten von 1921 an. Wenn er also den Boogie nicht erfunden hat, so zählt er sicher neben Albert Emmons, Jimmy Yancey, Middlesex Lewis zu den bedeutendsten Verbreitern dieser Spielart. Ein Beweis ist sicher die ungeheure Popularität seiner Aufnahmen noch nach dem Krieg. Pete Johnson, Let 'em Jump. Klassische Tonqualität des letzten Titels entstand erst, als ich die Platte nach einer dreiwöchigen Irrfahrt per Bahn bei Temperaturen um 40 Grad zurechtbiegen musste. Leider gibt es hierzulande keine allzu große Auswahl an Pete Johnson Platten. Nun, in diesem Independence Club, dessen Name nicht so wichtig gewesen wäre, hätte er nicht einem gewissen Piney Brown gehört, war ein ziemlich umfangreicher Barkeeper namens Joe Turner angestellt. Turner war von Pete Johnsons Klavierspiel überaus beeindruckt, so dass er während der Barmixer-Tätigkeit ständig den Klavierspieler mit seiner voluminösen Stimme begleitete. Er sang keine richtigen Sätze, nur Phrasen, die irgendwie einem Bläsersatz ähnlich zur Melodie passten. Diese Blues-Shout-Praktik kommt aus Kansas City, wo sie im sehr bluesorientierten Jazz Anwendung fand, zum Beispiel in der frühen Count Basie Band mit dem Vokalisten Jimmy Rushing. »I had a girl, she lived up on a hill« heißt der Hauptsatz dieser Gesangstechnik. Die beiden taten sich zusammen. 1936 holte sie John Hammond, der allgewaltige Columbia-Producer, für seine Konzertreihe und seitdem Plattenbestseller From Spiritual to Swing in die Walhalla des US-Bürgertums, die Carnegie Hall. Nach dem Krieg gingen sie nach Los Angeles. Ich sprach vorhin von Piney Brown, dem Lokalbesitzer in Kansas. Wichtig ist sein Name, weil ihm Johnson und Turner in mehreren Aufnahmen eine Reminiszenz ihrer ersten Erfolgsjahre erwiesen. 1949 nahmen sie mit dem Pete Johnson Orchester Old Piney Brown's Gone Off. Ein Hinweis, der zweite Trompeter der Band ist der damals sehr junge Art Farmer. I go back to Kansas City 'cause old Piney Brown has gone. Ich muss zurück nach Kansas City, weil es den alten Piney Brown nicht mehr gibt. Out of this mean old into a better world. Aus dieser schlechten in eine bessere Welt, so will ich hoffen. Joe Turner erzählt hier eine Menge aus dem Leben seines und Pete Johnsons Förderers und Freundes. Man erfährt sogar, dass Piney Brown 85 Jahre alt war, als ihn Joe Turner das letzte Mal gesehen hat. 20 Jahre später erscheint ein ganz anderer Joe Turner. Die Stimme ist dieselbe, die Begleitband orientiert sich nach moderneren Gesichtspunkten, anders als man es vom Kansas City Blues Shouter bisher gewöhnt war. Sicher gab dieses Album viel Anlass zu negativer Kritik, denn über Geschmack kann man nicht streiten. Ich finde, die Miteinbeziehung routinierter Rhythm and Blues Musiker, wie es auf diesen Aufnahmen der Fall ist, hat den immerhin 60-jährigen Joe Turner echt belebt. Und auch nach 20 Jahren erinnert er sich an seinen Freund Piney Brown, den kleinen Wirtshausbesitzer aus Kansas, ohne den es vielleicht die markante Bluesfigur Joe Turner nicht gegeben hätte. Piney Brown Blues, aufgenommen 1968. Big Joe Turner ist Amerikas erfreulichster Bluessänger seit 30 Jahren, schreibt George Hoeffer, Herausgeber des Magazins Jazz und Pop. Die Spanne seiner Karriere reichte von Pete Johnson bis zur Top-Attraktion der Basie Band, in der er damals auch Lester Young wirkte. In all den Jahren stand er nie abseits vom Geschehen, sondern blieb aktiv auf der internationalen Bühne. Immer wieder trat er als einfallsreicher Komponist und Interpret seiner Stücke hervor, die er immer wieder originell zu verpacken wusste. Everything gonna be all right. We'll have a ball tonight. Yeah. Everything gonna be all right. Gonna have some fun. Got the blues on the run. Gonna have a ball tonight. Well, I woke up in the morning, found my baby gone. Im Frühjahr 1967 holte man beide Künstler, Pete Johnson und Joe Turner, die bis dahin getrennte Wege gegangen waren, für eine Reunion in die Carnegie Hall für das Spiritual to Swing Konzert 1967, ähnlich wie 30 Jahre zuvor. Der Pianist Johnson starb 2 Monate später. Blues-Schauter Joe Turner singt heute mit der Johnny Otis Blues Show. Dass er schon fern der 60 ist, spielt dabei keine Rolle. Sein Blues-Schaut begeistert seine Zuhörer und ist noch immer voll von plötzlichen Überraschungen. So viel über den Pianisten Pete Johnson und den Vokalisten Big Joe Turner aus Kansas City.
We're going to dedicate this number to Pete Johnson, my old-time partner. Well, I got a girl lives up on the hill. But I love her still. Shine like diamond, shine like light, I go. Every time you love me, you make my blood run cold. Mighty beautiful, but you got a diamond lace. Mighty beautiful, but you got a diamond someday. Baby bought me a brand new choo-choo toy. Roll up! Baby jockey, he's teaching me how to ride. My baby, the jockey, he's teaching me how to ride.
Unsere Blues-Halbe Stunde gestaltete wie immer in der Box Dietmar Brunbauer. Morgen gibt es wieder aktuelle Beiträge und Hinweise. Auf Wiederhören. Filmtipps und Hinweise. So viel zum Inhalt dieser Musicbox. Dazu einen schönen Nachmittag. Wir beginnen gleich mit den Hinweisen.
Prinzipiell stellte sich mir eine Frage. Wie gestaltet man ein 45-Minuten-Programm über zwei Musiker, die beide im Jahre 1915, also im ersten Jahr des ersten Europäischen Krieges, in den USA geboren wurden und denen man gewisse Gemeinsamkeiten nachsagen kann. Beide Musikanten, heute 60-jährig, waren zur Zeit der Hochblüte des Country Blues schon erwachsene Männer, die in diversen Bands quer durch die USA reisten, ohne aber, ganz gegen die Plattenschwämme zwischen 1930 und 1940, auch nur eine Aufnahme zu machen. T-Bone Walker zum Beispiel, heute noch mäßig aktiv, nahm 17-jährig als Oak Cliff T-Bone 1929 den Trinity River Blues auf. Die zwei Musiker, um die es mir heute geht, heißen Hound Dog Taylor und Good Ruckin' Louis Charles Robinson, im Weiteren von mir L.C. Robinson genannt. She's Gone, Hound Dog Taylor.
You don't love me, but I know the reason why. my money and you treat me like a child. Like a child. Well, not a woman I love, baby, don't be here and gone. Well, not a woman I love, baby, don't be here and gone. Well, now, man, don't change, you know I ain't gonna be here long, be here long. Ain't gonna be here alone. I ain't gonna be alone. I ain't gonna be alone, boy. I ain't gonna be here alone. 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 She's gone. She's gone. She's gone. She's gone, boy. She's gone. She's gone. Oh Lord, how much the baby? She's gone.
Bleiben wir zunächst bei Hound Dog Taylor, der den patriotischen Vornamen Theodore Roosevelt trägt und 1915 in einem der Blueszentren am Mississippi geboren wurde, das später von vielen Bluessängern in ihrer Lyrik immer wieder erwähnt wurde, Natchez. Vicksburg on High Hill, Natchez just below, and I can't feel welcome, right I know where I go. Vicksburg oben am Hügel und Natchez gerade unten in der Senke, ich fühle mich nirgends willkommen, Mädchen, wo immer ich hingehe. So sang Charlie Patton in seinem Stone Pony Blues aus dem Jahre 1934 und bezeugte damit die Urmotive des City Blues eines Hound Dog Taylors. Hound Dog Taylors Musik wurde vom im Delta üblichen Bottleneck-Stil beeinflusst, noch mehr allerdings beeindruckte ihn seine frühe Freundschaft mit Elmore James, der aus derselben Gegend stammte und ihm zu Engagements in manchen Roadhouses des Deltas der End-30er Jahre verhalf. In Hound Dog Taylors Spiel ist noch viel von der ursprünglichen Kraft Elmore James spürbar. Wild About You Baby, Hound Dog Taylor. L.C. Robinson, derselbe Jahrgang wie Hound Dog Taylor und 500 Meilen entfernt von diesem in Südtexas geboren, lebt heute im kalifornischen Universitätsviertel Berkeley in Nachbarschaft mit dem deutschstämmigen Bluesproduzenten Chris Strachwitz. Sein Gewerbe, die Musik, übt er im vis-à-vis von San Francisco gelegenen Negerghetto mit hunderttausender Bevölkerung Oakland aus und das nun schon seit über 20 Jahren. Und da bietet sich die erste Gemeinsamkeit zwischen Hound Dog Taylor und L.C. Robinson. Sie machen Musik aus dem Ghetto, Hound Dog Taylor in Chicago und L.C. Robinson in Oakland, und für beide Musiker interessierten sich erst in den späten 40er Jahren kleine Firmen in Chicago bzw. Oakland. L.C. Robinson klang vor 20 Jahren so. Thank you.
to me. To be.
Why Don't You Write Me aus dem Jahre 54 tauchte vor ein paar Jahren auf einem Sammelalbum Titel Oakland Blues auf. Da der Produzent dieser Platte, Chris Strachwitz, ein Nachbar Elsie Robinsons war, holte er ihn für seine Plattenfirma ins Studio und stellte eine erstklassige Begleitung dazu. Das Ergebnis klingt so.
Look at the tears rolling down my line. Hey, the scarlet kind. Look at the tears rolling down my eye. If I don't find my baby, people, I just can't be satisfied. I see her standing where she's standing way across the bay. I see her standing. She's standing way across the bay. I'd like to go to that little girl. People, I just don't have no way. Baby, you do me like you do. Hey, I wonder why. Baby, you do me like you do. You told me you love me. Baby, the way you tryna do.
Taylor aus Mississippi benutzt die herkömmliche Bottleneck-Technik, wobei er sich auf den kleinen Finger der Griffhand eine Metallhülse schiebt. Elsie Robinson spielt die üblicherweise bei Country-Musikern gebräuchliche und in Texas auch bei den Blues-Leuten weit verbreitete Steel-Gitarre, bei der eine mit besonderem Klangkörper ausgestattete Gitarre auf ein Gestell oder Tischchen gelegt wird. Ein Glas- oder Metallstück hält der Musiker dabei zwischen den Fingern der linken Hand. Diese Technik wird auch Table Stand Guitar genannt. Franz Town Dog Taylor und seine House Rockers jeden Abend in einem der kleinen, schummrigen Clubs in der South Side Chicagos finden, sagt der Produzent der Hound Dog Taylor Platte, Wesley Race. In der Stadt, die beinahe mehr Bluesgrößen hervorgebracht hat als jede andere, spielt Taylor öfter als alle anderen zusammen und für mehr Leute, als die es je taten. Seine Begleitmusiker wechseln von Zeit zu Zeit, aber seit Jahren sitzt Ted Harvey bereits hinter dem Schlagzeug und kaut Kaugummi, während der Bassist Brewer Phillips sich unter das Publikum mischt. Hound Dog Taylor sitzt in einer Ecke und spielt seinen lauten Blues, wie er ihn schon immer gespielt hat, lacht, schüttelt sich und lässt eine Boogie-Nummer der anderen folgen. Ohne Pause. Das ist die Szene. Taylor's Rock. L.C. Robinsons Platte, Titel Ups and Downs, ist selbst für Bluesfreunde voller Überraschungen. Fiddler haben im Blues eine lange Tradition, besonders in den 30er Jahren, wo es Leute wie Henry Sims, Sid Hamphill oder Lonnie Chatman von den Mississippi Sheiks gab, die ich Ihnen im Übrigen schon einmal vorstellte. Einen Bluesgeiger im modernen City Blues in homogener Verbindung mit einer Band, in der immerhin Leute wie Sammy Lohan Gitarre, Pinto Perkins Piano, Calvin Jones Bass, allesamt von der Muddy Waters Band entliehen, und der weiße Harmonika-Artist Charlie Musselwhite spielen. Einen Bluesgeiger dieser Art gab es meines Wissens noch nicht, aber das ist ja auch nicht maßgebend. L.C. Robinson, Ups and Downs, 6 Minuten 15 Sekunden.
When I was a boy at five,
mama told me when I was a boy at five. Son, you don't have up and down. Well, the whole time of your life.
Everybody has got his ups and downs. Jeder hat seine Höhen und Tiefen, hieß es im letzten Titel. In den 30er Jahren hatte L.C. Robinson eine Band in Texas, die sich Seven Black Aces nannte. Als Louis Charles Robinson in Temple, Texas arbeitete, traf er auf den berüchtigten Bankräuber Clyde Barrow. Er hatte einen 34er Ford V8 und er gab mir $25, damit ich ihm Sitting on Top of the World singe. Er hatte auch seine Freundin Bonnie Parker dabei. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zog er nach Oakland, weil es in Texas für Musiker keine Arbeit mehr gab. I've got to go. Der Pianist dieser Sitzung ist Dave Alexander. Will Hyatt am Bass und Teddy Winston am Schlagzeug. Robinson spielt die Table Stand Gitarre. Beginn meines Beitrags stellte ich mir die Frage, welche und wie viel Gemeinsamkeiten zwei Musiker haben können, die erstens Neger, dann Bluesmusiker und drittens aus unterschiedlichen, regional beeinflussbaren Stilkreisen kommen. Da war ihr Geburtsjahr 1915, die zeitliche Verschiebung ihrer Plattenkarrieren bis in die späten 40er Jahre. Da gibt's auch als Anhaltspunkt die Ähnlichkeit bei Ursache und Wirkung in ihrer Musik, die den lauten Charakter schwarzen Ghetto-Blues trägt. Und das geht, glaube ich, ursächlich auf beider Musiker Abwanderung aus dem ökonomisch in jeder Hinsicht für den Nachkriegsneger schwachen Süden zurück. Der Texaner Louis Charles Robinson ging wie viele texanische Musikanten nach Kalifornien und siedelte sich mit ihnen um Oakland an. Beispiele: T-Bone Walker, Peavy Creighton, Lyle Fulson. Der Mississippi-Mann Hound Dog Taylor ging wie viele andere Mississippi-Musiker nach Chicago. Beispiele: Johnny Shines, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Elmore James. Sicher war die Abwanderung keine Sache der Musiker, sondern der gigantischen Industrialisierung nach dem Krieg. It's all right, Hound Dog Taylor. Also auf der einen Seite der Texaner L.C. Robinson, der mit lokalen Bluesgrößen wie Mercy Dee vor 20 Jahren im weit entfernten Oakland bei San Francisco bescheidenen Erfolg ernten konnte. Auf der anderen Seite ist der Mississippi-Auswanderer Hound Dog Taylor, der vor 30 Jahren Elmore James kennenlernte und gelegentlich in Sonny Boy Williamsons King Biscuit Radio Mail Show in Helena, Arkansas auftreten konnte. Für beide begann der Erfolg, ich meine den weltweiten mit Platten, als sich für die 60-Jährigen kleine Firmen zu interessieren begannen, die beide genau die Musik machen ließen, die sie immer und besonders in Clubs vor Publikum spielten. Genau das geben die Alben wieder, die ich Ihnen heute mit großem Vergnügen vorzustellen versuchte. Eines konnte ich sicher beweisen, das heißt vielmehr, L.C. Robinson und Hound Dog Taylor konnten den Beweis erbringen, dass Stadtbluesmusiker auch mit 60 Jahren noch in der allerersten Reihe stehen können. Hound Dog Taylor, Just Can't Make It.